Helmut Seifen ist bei mir im Studio, ein Mann, der lange in der CDU war, nun aber für die AfD im Landtag sitzt. Bis zum Sommer war er Parteichef. Aktuell ist Helmut Seifen stellvertretender Chef der Fraktion. Warum der Wechsel damals von der CDU zur AfD?
Ja, das hatte im Grunde genommen zwei Gründe. Einmal hatte ich mich schon ab 2005, als es seit langer Zeit mal wieder eine schwarz-gelbe Regierung gab, dann doch geärgert, dass die schwarz-gelbe Regierung keine Schulpolitik machte, wie ich sie mir wünschte und wie sie auch im Schulprogramm der CDU vorhanden ist.
Sie meinen Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen?
Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen, natürlich. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat mich schon sehr enttäuscht. Hinzu kam dann, nach der Krise 2008.
Und dann sage ich auch dazu, damit wir das verstehen, Sie waren damals Direktor eines Gymnasiums.
Ich war Direktor eines Gymnasiums in Münster. Und war schulpolitisch immer schon natürlich schon wahnsinnig interessiert, weil mich das Gelingen im Lernen natürlich sehr interessierte. So, und das Zweite war dann nach der Finanzkrise 2008 die Euro-Rettungspolitik mit dem Verdacht, der aufkommen musste, dass Deutschland tatsächlich in einem EU-Superstaat aufgehen sollte. Mhm. Und das hat mich sehr beschäftigt. Dann ist man im Internet unterwegs und dann entdeckt man plötzlich, dass es eine Partei gibt, die das alte Denken, Europa der Vaterländer und das alte bildungspolitische Denken, was in der CDU lange Zeit, über Jahrzehnte hinweg verankert war, dass das anbietet. Und dann habe ich mich für die AfD interessiert.
Was hat Sie konkret gestört an der Schulpolitik?
Die schwarz-gelbe Koalition hat die Dinge, die Rot-Grün eingeleitet hat über die Jahre hinweg, also Stärkung des gemeinsamen Lernens, also dass die Bildung von heterogenen Klassen über das normale Maß hinaus, hat die schwarz-gelbe Regierung eigentlich nicht, sagen wir mal, zurückgefahren. Und hinzu kommt, man hat dann 2009 tatsächlich, unter Schwarz-Gelb noch wohlgemerkt, diesen Inklusionsgedanke favorisiert. Das heißt also, das Beschulen von Kindern mit unterschiedlichen Zielen, das zieldifferente Unterrichten, also Kinder mit besonderem Förderbedarf kommen in Regelschulklassen. Und da hört dann die Möglichkeit auf, Lernen freudevoll und gelingend zu gestalten. Und zwar für alle Beteiligten, auch für die Förderschulkinder nicht.
Mhm. Sagt Helmut Seifen, der ehemalige Direktor eines Gymnasiums. Wir sehen doch aber, wenn wir in Skandinavien uns die Schulen angucken, dass die mit diesem gemeinsamen Lernen und anderen reformpädagogischen Ansätzen sehr erfolgreich sind.
Wenn man oberflächlich hinschaut, ist das so, weil natürlich in Skandinavien geografische Bedingungen vorherrschen, dass man jetzt nicht ein gegliedertes Schulwesen in jedem Ort gründen kann. Dort gibt es dann eine sogenannte Gesamtschule, also unter einem riesigen Dach, sind aber dann verschiedene Schulen. Wenn Sie mal genau hinschauen, dann ist es so, dass sowohl in Norwegen wie in Finnland jedes Defizit so begegnet wird, dass der Schüler aus der Lerngruppe herausgeholt wird und extra beschult wird. Das heißt also, das, was wir uns vorstellen, dass einer zieldifferent unterrichtet wird, der eine macht das Abitur, der andere macht einen Realschulabschluss, der andere einen Förderschulabschluss, das gibt es in Skandinavien nicht. Die Täuschung liegt darin, dass die alle ins selbe Gebäude gehen. Aber innerhalb des Gebäudes wird hoch differenziert. Und das kann ich belegen. Es gibt jedes Mal von der schwedischen Regierung am Ende des Schuljahres sozusagen eine Kritik an die Schulen. Sie möchten doch bitte nicht zu differenzieren, sondern die Schüler wirklich gemeinsam unterrichten. Da die schwedischen Lehrer das eigentlich wollen, es aber dann doch nicht tun, lässt darauf schließen, dass es einfach nicht geht.
Also, ich will mich jetzt nicht in die schulpolitischen Verästelungen verirren. Wenn man in einer demokratischen Partei ist und den Kurs nicht favorisiert, sage ich mal, oder den Kurs ablehnt, dann gibt es ja Menschen, die sagen, okay, ich kämpfe dafür, dass die Partei, meine Partei, den Kurs ändert. Sie sind einen anderen Weg gegangen. Warum?
Ich bin einen anderen Weg gegangen, weil ich als Mitglied der CDU, Kreis Borken, es ist der Wahlkreis von Jens Spahn, ich ja meine Stimme erhoben habe. Aber nehmen Sie es mir nicht übel, so eine Stimme wird nicht gehört. Weil natürlich der große, riesige Politikzug fährt weiter. Und da wird jemand, der am Bahnsteig steht und Halt schreit, der wird natürlich gar nicht gehört. Ich habe es ja versucht. Es ist ja nicht so, dass ich über diese Dinge nicht gesprochen habe. Aber diese Gedanken fielen nicht auf fruchtbarem Boden. Ich habe dann aus der CDU heraus, es gab in Dortmund eine CDU-Mitglied, was genau die Dinge, die ich auch gedacht habe, zur Inklusion auch verfasst hat. Auch diese Dame ist gar nicht mehr in der CDU, weil einfach die große Politik sich auch mit dem Mainstream zu eigen macht. Das heißt, es muss wohl innerhalb der CDU-Führung, ich rede jetzt von einer Führungsetage, muss wohl die Sichtweise vorgeherrscht haben, dass der Mainstream zum gemeinsamen Lernen hingeht und dass man sich dem nicht widersetzen kann. Und man hatte damals unter Rüttgers auch eine Bildungsministerin, die in diesen Bereichen nicht so fest war. Sie war nicht ideologiefest und konnte das auch, glaube ich, nicht so begründen, warum gemeinsames Lernen das eigentliche humane Lernen ist und nicht umgekehrt.
Sie haben Mainstream jetzt so gesagt, als sei das was ganz Furchtbares. So eine Partei auch wie die CDU entwickelt sich. Und der Mainstream, ich nenne das jetzt mal ganz neutral, also die öffentliche Meinung, sage ich mal, entwickelt sich natürlich auch. Wir entwickeln uns weiter. War das Ihnen zu viel Entwicklung?
Nein, Weiterentwicklung heißt ja nicht immer Entwicklung zum Guten oder zum Besseren, sondern es gibt Moden. Das hat ja schon Schiller in seiner Ode an die Freude formuliert, dass die Menschen dann Brüder werden, wenn die Mode sie nicht mehr teilt. Und es ist in jeder Gesellschaft so, dass es Wortführer gibt. Und die Wortführer, sagen wir mal, in den 70er, 80er Jahren waren noch stärker die Wortführer aus dem konservativen Bereich, wo das Ideal einer bürgerlichen Gesellschaft über den Köpfen schwebte. Und das ist abgelöst worden von einer anderen Vorstellung, die aus dem linksgrünen Milieu kommt, mit sozusagen Ansätzen noch aus der kommunistischen Vorstellung, einer Gleichheitsvorstellung. Und die hat sich durchgesetzt in den 80er, 90er Jahren, nach der Wiedervereinigung besonders. Und dann haben eben die Meinungsführer auch das dann übernommen zum Teil. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen soziale Wesen sind.
Wer sind die Meinungsführer?
Die Meinungsführer sind erstmal diejenigen, die im politischen Raum vorne stehen, die es schaffen, für modern gehalten zu werden und dann durch die Medien dementsprechend transportiert werden. Und dann natürlich kommt es darauf an, inwiefern Medienschaffende die eine oder andere Meinung stärker favorisieren als die andere. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend. Das ist so.
Also ich verstehe Sie richtig, weil Sie damals mit Ihrer Stimme nicht durchgedrungen sind, nicht zu den Meinungsführern zählten, haben Sie, und jetzt sind Sie der Pädagoge, so ein bisschen trotzig reagiert und gesagt, dann gehe ich.
Nein, das ist doch kein Trotz, sondern Sie müssen doch schauen, ob Sie sich selbst treu bleiben. Und erstens mal gehörte ich natürlich sowieso nicht zu den Meinungsführern. Als Lehrer und Schulleiter in einem westfälischen Ort gehört man nicht zu den Meinungsführern, sondern man kann nur im Kleinen wirken. Und das ist kein Trotz, sondern man überlegt sich.
Naja, Angela Merkel hat in der Uckermark angefangen.
Ja, aber Angela Merkel ist ja eine ganz andere Persönlichkeit als ich. Also, entweder man überlegt sich, man lässt das alles sein und nach mir die Sinnflut, oder man denkt an die Vorfahren, die auch für ihre Meinung gekämpft haben und überlegt sich, gibt es einen Weg, wo du deine Meinung kundtun kannst. Und das habe ich, diesen Weg habe ich gefunden. Das Schulprogramm der AfD, das Bildungsprogramm, habe ich maßgeblich mitgestalten können hier in NRW. Und ich kann jetzt meine Stimme im Parlament erheben. Und ich bin also fast der Einzige, der die herkömmlichen bürgerlichen Vorstellungen von Bildung jetzt auch im Parlament formuliert. Deswegen bin ich ja auch bei Rot-Grün nicht besonders beliebt, sage ich so vorsichtig.
Aber so richtig beliebt sind Sie mittlerweile in Ihrer eigenen Partei auch nicht mehr. Also da sind Sie auch nicht gerade ein Meinungsführer.
Das kommt drauf an. Doch, da bin ich schon ein Meinungsführer, weil ich dezidiert die Meinung habe, dass wir eine von der Vorstellung einer humanistischen Leistungsgesellschaft ausgehen können, die den Menschen die jeweiligen freiheitlichen Möglichkeiten anbietet, sich zu entfalten. Dass sie aber nicht zurück wollen zu irgendeiner, neoromantischen, nationalistisch-romantischen Wohlfühlsituation. Und da gibt es in unserer Partei eben unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube nicht, dass das so richtig ist, dass ich in der Partei unbeliebt bin. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele...
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Sie nicht mehr durchdringen.
Doch, ich dringe sehr gut durch. Das Problem ist nur, dass in der Politik, Sie sehen das ja auch in anderen Parteien, SPD, bei der CDU, dass man dicke Bretter bohren muss und dass das Durchdringen nicht zu verwechseln ist mit Erobern. Ich dringe durch, sehr gut. Aber Sie haben natürlich recht, dass innerhalb der AfD, sagen wir mal, der Richtungsstreit noch nicht entschieden ist. Da gebe ich Ihnen recht.
Wir haben den Bundesparteitag der AfD erlebt. Ja. Da haben wir auch erlebt, dass dieser sogenannte Flügel doch sehr maßgeblich beeinflussend jetzt geworden ist. Und damit sind Sie doch raus.
Ich bin nicht raus. Ich bin dann noch weiter in der Partei.
Wie lange?
Und werde das auch bleiben.
Wann gehen Sie zurück zur
CDU?
Und
werde das auch bleiben. Und ich weiß nicht, ob die Betrachtungsweise so korrekt ist. Wir haben mit Herrn Meuthen einen Parteisprecher, der dezidiert sich ganz klar positioniert hat. Wir haben mit Alice Weidel, Beatrix von Storch, Alexander Wolf, Joachim Paul, ich könnte noch andere aufzählen, Leute, die dezidiert ganz klar den bürgerlichen Kurs stützen. Ich kenne sie alle persönlich. Herr Höcke ist gar nicht im Vorstand drin.
Gut.
Und mit Herrn Kropala haben wir jemanden, der früher für Frau Petri gearbeitet hat oder ganz in ihrer Nähe stand. Und da haben wir höchstens Herrn Kalwitz, der Flügelprotagonist ist, aber wir haben Herrn Pasemann zum Beispiel nicht
mehr. Also Sie fühlen sich wohl in der AfD nach wie vor?
Naja, was heißt wohlfühlen? Politische Arbeit ist Kampf. wohl fühlt man sich im Urlaub, vielleicht in der Sauna, im Wellnessbereich. Partei und politische Arbeit ist selten eine Situation, wo man sich richtig wohlfühlt. Aber ich fühle mich aufgehoben, weil ich hier die Möglichkeit habe, die Position, die Bildungsposition, die Deutschland zu einem ganz erfolgreichen Land gemacht hat, wieder zu formulieren, was in den letzten 20 Jahren nicht mehr formuliert werden ist. Schauen Sie sich die Ergebnisse an, der verschiedenen Bildungsstudien, der Tests. Wir sind auf dem absteigenden Ast und das hängt zusammen mit der Vorstellung von Rot-Grün, wie Unterricht verlaufen soll und wie Schulen organisiert werden sollen.
Was sagt eigentlich so Ihr Umfeld, Ihre Freunde, Ihre Kinder? Sie haben, glaube ich, 3 Kinder. Was sagt Ihre Familie? Der Papa ist in der AfD. Reden die noch mit Ihnen?
Naja, doch, sogar sehr intensiv. Und sie akzeptieren was. Ich, so wie ich bei meinem Sohn akzeptiert habe, dass er Fan von BVB ist, obwohl ich in Gelsenkirchen geboren bin und Schalke-Fan bin, hat er die Toleranz gelernt. Und er ist auch sehr tolerant. Wir unterhalten uns über diese Dinge politisch. Und ohne, dass er der AfD nahesteht, das ist klar. Aber er ist eben ein toleranter Mensch, wesentlich anders als andere, die ich erlebe. Das Umfeld hat es sehr skeptisch betrachtet. Mittlerweile kann man ja auch meine Reden auf YouTube hören. Da sieht man ja, dass ich nichts Unanständiges sage, sondern die Dinge oft beim Namen nenne, die nicht mehr beim Namen genannt worden sind. Aber es ist schon so, dass jetzt in meinem Wohnumfeld, sagen wir mal so, die Haltung vielleicht äußerlich distanziert ist, aber nicht feindselig, überhaupt nicht.
Wie drückt sich das aus?
Naja, wenn der Bürgermeister jetzt zum Fest einladen würde, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob ich eingeladen würde. Das weiß ich aber nicht. Vielleicht tue ich ihm Unrecht.
Und warum tun Sie sich das an?
Weil ich der Meinung bin...
Sie sind ja schon einmal ausgegrenzt worden von der CDU. Da haben Sie sich ausgegrenzt gefühlt.
Naja, da habe ich mich nicht ausgegrenzt gefühlt. Das war eine innerparteiliche Geschichte. Da, ich meine, also bitte, nicht jedes Parteimitglied darf rumjammern, wenn seine Meinung nicht gehört wird. Da fühlte ich mich nicht ausgegrenzt. Ich fühlte nur die CDU auf einem völlig falschen Weg.
Ist das wie bei dem berühmten Geisterfahrer, der sagt,
nein, alles? Das können Sie so nicht sehen. Nee, ich bitte Sie wirklich. Also das, was ich vertrete, habe ich ja nicht erfunden. Sondern das ist ein Konzept, was sich über die letzten 200 Jahre entwickelt hat, natürlich der Moderne angepasst hat. Aber was absolut erfolgreich war, nämlich die Lerngruppen zu bilden nach Fähigkeiten der Schüler und, was aber ganz wichtig ist, das Schulsystem durchlässig zu halten. Also das heißt, also wenn ich irgendwann mal auf der Hauptschule war, muss ich die Möglichkeit haben, später zum Gymnasium zu gehen und zu studieren. Das ist absolut korrekt. Aber wenn ich mit 10 Jahren noch nicht so weit bin, dann muss ich die Möglichkeit haben, in einem Schulsystem zu sein, wo ich mich zurechtfinde. Nein,
Herr Seifen, Schlussfrage. Weil wir jetzt kommen wieder auf die Schulpolitik. Schlussfrage an den Gymnasialdirektor und den ehemaligen, der jetzt schon, ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren pensioniert ist.
Seit einem halben Jahr.
Seit einem halben Jahr. Der könnte jetzt zu Hause sitzen, vielleicht noch in der CDU sein. Seine Freunde sind noch seine Freunde. Die Nachbarn sind noch die Nachbarn. Der Bürgermeister lädt ihn auch noch ein bei irgendwelchen Feierlichkeiten. Und sie könnten so einen wunderschönen Pensionärsabend verbringen. Warum, nochmal die Frage, nur um dieser schulpolitischen Fragen willen, tun Sie sich diese AfD an?
Sie haben, die Frage ist sehr berechtigt, dass ich darüber nachgedacht habe, können Sie sich denken. Ich glaube, wir haben als Bürger, die in der Lage sind, politische Prozesse zu durchschauen und die in der Lage sind, vielleicht auch größere Zusammenhänge zu begreifen, da haben wir die Verpflichtung, unsere Stimme zu erheben. Wir können uns nicht einfach ausruhen, das ist meine Vorstellung auch von Pflichterfüllung, hört sich jetzt ein bisschen sehr pathetisch an, ich meine das aber ganz nüchtern. Wir haben die Pflicht, unsere Stimme zu erheben. Ich bin Geschichtslehrer, ich denke auch an die vielen, vielen Menschen, die im 19. Jahrhundert dafür gesorgt haben, auch ausgegrenzt, dass dieses Land sich zu einer Demokratie entwickelt hat. Und deswegen bin ich übrigens auch traurig, dass ich aus bürgerlichen Kreisen viel Zustimmung bekomme, die sich dann aber bedeckt halten. Und eben nicht sagen, weil sie nicht ausgegrenzt werden.
Liegt es vielleicht daran, dass es auch einige gibt, die einige Teile dieser Geschichte ausblenden? Für Sie als Geschichtslehrer
muss das ja auch erstmal, in der Partei, meinen Sie?
Muss das ja auch aushaltbar sein.
Die blenden das nicht aus, die haben einen völlig unfertigen Umgang mit dieser Geschichte. Ich glaube nicht, dass die das ausblenden im Sinne von, das war alles nicht so schlimm.
Das war ein Vogelschiss.
Sondern, ja, das war eine Aussage, die ich nicht verstanden habe und die ich ja auch in meinem Facebook-Post erklärt habe. Wenn ein Ereignis so intensiv ist, dann braucht es nicht mal 12, dann kann es auch nur 3 Jahre dauern. Dann ist es trotzdem von einer ungeheuerlichen Monstrosität, dass man das nicht so bezeichnen kann. Da bin ich Ihnen einverstanden. Ich sage ja, es ist eine Unfertigkeit. Ich glaube, Herr Gauland ist Jurist und kein Historiker. Eine Unfertigkeit, mit diesen Dingen umzugehen. Und das ist leider so, das bedauere ich zutiefst. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass die politische Ausrichtung der AfD und die Zielsetzung dafür sorgt, dass unser Land die Zerstörungen, die im Augenblick angerichtet werden, überwindet und zu einem neuen Aufbau führen kann.
Schulpolitisch. Helmut Seifen, war das stellvertretende Chef der AfD-Fraktion im Landtag, war bei uns im Westblick. Ich freue mich, dass Sie da waren und warte mal drauf, wann Sie wieder in die CDU eintreten. Dankeschön.
WDR 5